willkommen zu Ausgabe 8 von Comic Review. Mein Name ist Daniel und ihr hört die Besprechung zum Comic Yugot Rising von Sebastian Dietz, erschienen im Underground Comics Verlag und natürlich in jedem gut sortierten Comicfachhandel für 5 Euro käuflich zu erwerben. Yugot Rising, Ankunft und Aufbruch, Band Nummer 1, so der quasi Untertitel zu dieser kleinen neuen Miniserie von Sebastian Dietz, die mich, um das nehme ich mal vorweg, positiv überrascht hat. Worum geht es bei Yugot Rising? Im ersten Band Ankunft und Aufbruch. Wie der Titel schon verrät, geht es hier um, sagen wir mal, die Fundamente einer doch mystisch tiefergreifenden Geschichte, die hier langsam, denke ich mal, entwickelt werden soll. Angelegt ist diese Geschichte auf mehrere hundert Seiten, sodass hier noch Potenzial für einige gute Bände sein kann. Im ersten Band werden uns die Protagonisten vorgestellt. Wir haben hier zum einen Madeleine, die aus der alten Welt in die neue Welt zu ihrer Mutter nach Amerika zurückkommt, um dort durch die langsame Einführung so ein bisschen die Umstände der 20er Jahre plötzlich am eigenen Leib verspürt, dass ihre Mutter, die sie eigentlich hätte erwarten sollen, nun doch nicht mehr da ist. Warum und weshalb und wieso, erfahrt ihr am besten beim selber Lesen. Zum anderen haben wir den bei der Rückfahrt zum ersten Mal auftauchenden Lionel P. Hatfield, wobei mir die Rolle der Person im Moment noch nicht so ganz klar ist, aber aufgrund der Tatsache, dass sie doch etwas ausgiebiger ins Licht gerückt wurde, denke ich mal, wird hier noch so ein bisschen in weiteren Bänden ein bisschen darüber erklärt, beziehungsweise halt noch dargelegt, was diese Person im Einzelnen zu tun hat, beziehungsweise was ihr Wesen ist. Yugot Rising, das erfährt man eigentlich nur auf der zweiten Seite, beziehungsweise ganz unten. Dort steht nämlich, dass es zum einen sich um ein episches Werk handelt und zum anderen in den Welten von H.P. Lovecraft spielen soll oder angehaucht ist. Wie gesagt, ich kenne mich mit H.P. Lovecraft nicht so sehr aus, als dass ich das besonders gut einschätzen könnte. Die einzigen Anhaltspunkte, die ich so hatte zum Thema H.P. Lovecraft, sind ja so hier und da die kleineren Comics von Alan Moore, der sich mit diesen Themen befasst und dort spielten eigentlich immer seltsame, ja, wie soll ich sagen, Monster mit mehr Augen, Tentakeln, eine größere Rolle. Also diese, es ist wohl eine, ja, Horrorwelt von H.P. Lovecraft oder ganz allgemein so um Fantasy-Welten. Warum ich das nochmal explizit erwähne, ist die Tatsache, dass das Einzige, was mir wirklich relativ schnell aufgefallen ist, dass eben diese Person, die Madeleine am Anfang auf dem Schiff bei der Überfahrt trifft, Lionel P. Hatfield heißt und das komischerweise auch die Initialen so von H.P. Lovecraft sind und Hatfield und Lovecraft. Ja, zumindest sind Anhaltspunkte gegeben. Vielleicht ist das so der Geschichtenerzähler oder der große schwarze Mann und der große unbekannte Mann, der so quasi die Fäden im Hintergrund zieht und im Einzelnen nachher agiert. Von Madeleine erfahren wir am Anfang, zwar wunderschön gezeichnet und in Bildern ausgeführt, wie quasi ihre Gemütsstimmung ist, wo sie plötzlich steht, aber die eigentliche Rolle, was mit ihr ist und worum es geht, erfährt man zumindest in Band 1 nicht. Dann gibt's einen, ja, gut gemachten Übergang zum nächsten größeren Hauptdarsteller und das ist Professor Marcus Wendridge. Der hat nämlich im Hinblick auf die Maya-Hieroglyphen oder Zeichen geforscht und hat nun eine Möglichkeit in den 20er Jahren, also 1930, eben diese zu entschlüsseln, was dazu führt, dass er aber relativ schnell von dem dritten Protagonisten, nämlich Mr. Gallagher, abgeholt wird, beziehungsweise engagiert wird, um für ihn tätig zu werden. Was er sofort unterschreiben muss, ist so eine Verschwiegenheitsklausel, dass er halt nur dort arbeiten darf und auch nur dort entsprechende Ergebnisse publizieren darf oder veröffentlichen darf. Finde ich ein bisschen seltsam, dass der Professor so relativ schnell sich darauf einlässt. Man erfährt halt nur ganz kurz, dass er an der State University seinen Lehrauftrag abgegeben hat und quasi diesen nicht weiter fortsetzt, aber entweder sich komplett seinen Studien widmen wollte, man weiß es nicht. Er wird dann eben von zwei dunkel gekleideten Männern abgeholt, die mich so ein bisschen vage an Schulze und Schulze von Tim und Struppi erinnern, obwohl die eben nicht so dieses Tollpatschige haben, sondern einfach eher so diese Art und Weise, wie sie auftreten. Also wie schon gesagt, er wird dann zu Mr. Gallagher geführt, der ihn unter Vertrag nimmt, wo er bereitwillig sich darauf einlässt. Und dann sind wir auch schon fast am Ende des Comics. Wir kommen nun eigentlich zu dem mystischen Part, der zumindest eher mal an H.P. Lovecraft erinnern lässt. Denn wir kommen zu der Szene, wo plötzlich der Mr. Gallagher, der ja dieser ganz neureiche Millionär ist und vielleicht ein bisschen exzentrisch, nun in einer Welt auftaucht, die mich so an Persien vage erinnert. Also überall so Zwiebel, Türmchen, alte Segelboote, Palmen, Städte, keine Ahnung, die so ein bisschen Flair vielleicht von Kairo haben. Also eben einfach so dieses alte, antike Babylon-Flair. So könnte man es wahrscheinlich am besten beschreiben. Und man erfährt plötzlich, dass da doch ein größeres Ganzes hinter diesem ganzen Aufbau, zumindest was Professor Marcus Rentrix angeht, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Und man möchte eigentlich mit der letzten Seite, und deswegen hat das Comic einiges richtig gut gemacht, einfach nur mehr erfahren, wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass, um das mal kurz vorwegzunehmen, dass hier bald ein Band 2 rauskommt. Die Geschichte ist toll erzählt. Es gibt hier und da ein paar kleinere Längen. Ich muss sagen, so am Ende, komischerweise, dieser Teil, wo sie plötzlich in dieser anderen Welt sind, so nenne ich es mal, oder in dieser Traumwelt, die fand ich persönlich, obwohl sie nicht besonders lang ist im Verhältnis zu dem ganzen Comic, das sind halt nur 4-5 Seiten, fand ich ein bisschen zäh. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass da so ein bisschen die Grundlagen gelegt werden und noch nicht so ganz klar ist, wo die Fahrt hingeht. Insofern bin ich einfach mal gespannt, wie hier angesetzt wird und wie es weitergeht. Was wirklich lobend erwähnt werden muss, und das muss man insofern vielleicht nochmal explizit ausführen, am Ende des Comics ist dann auch nochmal ein gut aufgemachter Artikel oder gut recherchierter Artikel. Alles in allem ist dieser Comic halt wirklich gut gemacht im Sinne von einzelnen Fakten zu, wie es zur Entschlüsselung des Maya-Codes kam oder wie bestimmte Anhaltspunkte halt zu finden sind, warum man das so und so entschlüsselt hat, sind hier gut recherchiert und gut in den Comic eingeflochten, ohne dabei langweilig zu wirken. Was ich toll finde, ich habe es gelesen, am Ende ist nochmal so ein Pseudo-American Scientific Journal, Irrtümer der Vergangenheit von Professor Marcus Ventrick, also dieser Hauptperson oder dieser Hauptcharakter, der sich hier eben zu den Irrtümern der Vergangenheit und zur Maya-Kultur und der allgemeinen Entschlüsselung der Schriften nochmal näher auslässt, mit auch wunderschönen Maya-Abbildung, also der Venustafel, ist klasse gemacht. Und was ich eigentlich sagen wollte, warum ich das so toll finde, denn der ganze Comic ist so angelegt, dass ich am Ende wirklich ins Internet gegangen bin und mal Professor Marcus Ventrix gegoogelt habe, ob denn nun diese Person tatsächlich existiert und ja, irgendwie einen realen Hintergrund hat. Soweit wie ich es rausfinden konnte, gibt es da keine real existierende Person, zumindest mit dem gleichlautenden Namen, die hier Anhalts oder ja, den Ursprung für den Charakter darstellen könnte. Was aber nicht weiter schlimm ist. Wie gesagt, ich finde halt klasse, wenn Comics es erreichen, dass man zumindest auf dem Gebiet nochmal nachliest und wie das denn mit diesen einzelnen Maya-Entschlüsselungen war, dann hat so ein Comic richtig was Gutes gemacht. Warum habe ich diesen Comic nochmal herausgepickt? Denn ich muss sagen, beim ersten Durchblättern, und jetzt kommen wir ein bisschen zur künstlerischen Umsetzung, wirkte der Comic auf mich zumindest stellenweise etwas eigenwillig. Das ist, nennen wir es mal so, und das ist vielleicht ganz nett ausgedrückt, denn die, wenn Personen dastehen, finde ich, wirken sie oft von den Proportionen etwas, ja, nicht ideal. Also ich empfinde, die Arme sind meistens etwas zu kurz, der Oberkörper dementsprechend etwas zu groß. Und das hat mich im ersten Moment etwas abgestoßen. Aber, und damit muss ich das auch gleich wieder relativieren, das ist überhaupt nicht schlimm, denn wenn man sich wirklich in Ruhe hinsetzt und diesen Band liest, und das fängt schon mit dem, ja, mit der Eröffnungsszene quasi an, wie man dort so dieses grafisch umgesetzte aus dem Weiten des Universums langsam reinzoomt auf Madeleine, die auf der Schiffsüberfahrt nach Amerika ist. Das ist so genial umgesetzt und mit so viel Detailliebe auf zwei Seiten aus dem Universum zu einer konkreten Person auf einem Schiff. Mir bleibt die Sprache weg. Das ist einfach so grandios und jedes einzelne dieser zwei Seiten, oder jede einzelne dieser zwei Seiten ist dann entsprechend so liebevoll und detailreich gezeichnet, dass man, wo ich fast vermute, wenn man das nochmal groß zoomen oder einscannen und groß zoomen würde, man noch viel mehr Details entdeckt. So grandios gezeichnet ist das. Die Art der Zeichnung lässt sich hier und da stellenweise wahrscheinlich als bestens beschreiben zwischen einer Mischung aus einem Holzschnitt und einem dann doch viel, viel feineren und ausdrucksstärkeren Kupferstich. Und irgendwo dazwischen ist so ein bisschen das, was man hier in dem Comic an Grafik hat, die, wenn man einmal sich mit den, ja, mit der Art und Weise, wie hier Personen dargestellt hat, arrangiert hat, wirklich ein riesen Lesevergnügen sind. Nicht nur, dass die Geschichte halt unheimlich spannend ist aus meiner Sicht, sondern auch sind die einzelnen Seiten derart gut umgesetzt, so detailreich, dann New York in den ja, 20ern, also wir haben einen Anhaltspunkt, dass es 1930 spielt, sind die Häuserschluchten, die einzelnen Hochhäuser, jeder einzelnen Fenster oder auf diesem, ich sage jetzt mal, das ist der Times Square, keine Ahnung, ob es der wirklich ist, so grandios einzelne Werbeartikel man hat hier drüben, auch dann die chinesische Küche, die Schriftzeichen, dann die Busse, dann die Personen. Also es sind einfach so, nicht diesen Charakter von Wimmelbildern, aber so viele einzelne Personen, die nicht alle einfach nur so, ja, Strichmännchen da, sondern alle ihren eigenen Charakter, ihre eigene Kleidung entsprechend den 20ern haben. Der Hotdog-Stand fehlt nicht, die Autos fehlen nicht in ihrer tollen Umsetzung, wie sie halt in den 20ern waren. Der Paperboy, der Milchmann, alle die hier in irgendeiner Form da sind, einfach grandios umgesetzt. Das ist einfach, ja, um auf den Punkt zu bringen, nochmal wirklich grafisch mir sehr, sehr entgegengekommen. Ich finde es wirklich klasse gezeichnet, klasse umgesetzt. Also es ist ein durchweg schwarz-weiß. Das Cover ist farbig gestaltet und ich muss sagen, mir liegt dann das Schwarz-Weiß besser. Das farbig ist auch nicht schlecht, aber irgendwie haben diese Comics dann doch mehr Charme, wenn man es auf Schwarz-Weiß-Malerei oder Zeichnung belässt. Abschluss beziehungsweise nochmal so ein wirkliches Highlight ist am Ende dann auch nochmal nicht der letzte Brief, sondern die letzte Seite, in der unsere Protagonisten nochmal beleuchtet werden, wo jeder einzelne Charakter nochmal an die Hand genommen wird und man sieht, wo stehen die entsprechenden Personen nun und warum will man denn nun unbedingt mehr erfahren. Ich find's toll und ich mag sowas und auch dann nochmal dann auf der nächsten Seite dieser Brief, wo man am Anfang halt nur erfährt, dass die Mutter eben Madeleine den Brief geschrieben hat und auszugsweise am Anfang eben das Universum und so Satzfragmente geschrieben sind, obwohl ich sagen muss, ich hatte stellenweise durch diese Schreibschrift etwas verschnörkelte Schrift Probleme, das zu lesen. Das ist entweder beim Druck etwas unter die Räder gekommen oder die Auswahl der Schrift ist nicht so optimal gewesen. Man kann es lesen, aber es hat mich ein bisschen angestrengt. Hingegen nachher das, was ich sage einfach mal, das ist mit Hand geschrieben in den Sprechblasen ist, wieder super zu lesen ist. Am Anfang gut gemeint, aber vielleicht ein bisschen zu verschnörkelt. Jedenfalls schließt sich und deswegen lohnt sich hier dieser Blick in dieses Comic Yukota Rising Band 1 Ankunft und Ausbruch. Unbedingt einen Blick nochmal rein, denn der ist auch handwerklich insofern gut umgesetzt, dass wirklich hier Anfang und Ende ja wie ein Kreis sich schließt und dann einiges nochmal klar wird und man eigentlich am Ende angelangt nochmal an den Anfang geht und nochmal den Band nochmal liest und nochmal nach Kleinigkeiten durchforstet, ob man denn hier irgendwas übersehen hat, was denn der Handlung nochmal zuträglich ist. Selten wirklich so ein unabhängiges Comic oder ein Independent-Comic in der Hand gehabt, das für mich so hochwertig und so gut umgesetzt ist, bei dem ich wirklich hoffe, dass es bald fortgesetzt wird. Die Auflage ist vorne doch relativ klein mit nur 300 Exemplaren angegeben. Trotzdem habe ich es bei einigen Comic-Händlern gesehen. Ich hoffe, dass es hier aufgrund der großen Nachfrage bald wirklich eine zweite Auflage und natürlich einen zweiten Band geben wird. Mich würde es freuen, ich wäre dabei, denn für 5 Euro kann man bei dem Band wiederum nicht viel verkehrt machen. Und nun kommen wir fast zur Bewertung. Gibt es denn eigentlich noch irgendwas Kritisches zu sagen? Wie gesagt, bis auf Personendarstellung, die sicherlich Geschmackssache ist, wo ich sage, da stimmen meiner Ansicht nach manchmal die Proportionen nicht ganz. Vielleicht ist es auch bewusst so gemacht. Ein bestimmtes Stilelement des Künstlers, muss ich sagen. Am Ende fand ich, wie gesagt, diese letzte Episode, die dann wahrscheinlich eher in den Welten von H.P. Lovecraft spielt, ein bisschen zäh, hat mich nicht ganz so. Da hätte ich noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Führung mir gewünscht, die sagt, okay, dahin geht's. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt im ersten Band zu viel Preis gibt, wohin die Reise geht, interessiert man sich eben für den zweiten nicht. Insofern ist es eigentlich auch wieder ganz gut gemacht. Alles in allem würde ich deshalb leichte Abstriche machen, 7 Punkte geben. mit dem Hinweis, ich freue mich tierisch auf Band 2 und hoffe auch, dass dieser bald rauskommt. Als kleiner Hinweis nochmal oder als kleine Kritik einfach zum Layout, was ich ein bisschen schade finde. Hier steht zwar ganz am Anfang, ne, Copyright 2012, Bestie, ich würde sagen, das heißt Unlimited, also Bestie UNLMT, darunter Sebastian Dietz. Aber ob das jetzt nur der Autor ist, nur der Zeichner ist, das fehlt noch ein bisschen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sebastian Dietz der Autor und Zeichner dieses Bandes ist. Sollte man aber doch ein bisschen mehr Stolz haben als Autor und Zeichner und das entsprechend nochmal deutlich vermerken oder einfach nur hinschreiben. Zum Abschluss nochmal die Zusammenfassung. Wer sich mit H.P. Lovecraft vermutlich etwas besser auskennt, wer so Geschichten mag, die so, wo so ein ja, mysteriös angehauchter, wie soll man sagen, ferner Reiz enthalten ist, der sollte sich diesen Band, Band 1, auf jeden Fall mal zulegen. Denn, wie ich schon gesagt hatte, für 5 Euro kann man ja nicht so viel verkehrt machen. Und man hat wirklich einen Zeichenstil, der doch bisher doch recht eigenwillig, recht ungewöhnlich ist, aber trotzdem mit einer unheimlich großen Faszination und mit der ja Tendenz dahin, dass sie halt Lust auf mehr weckt. Die einzelnen Seiten unheimlich detailreich, stellenweise und auch die Art und Weise, wie es von der Geschichte erzählt worden ist, weckt Lust auf mehr. Eine klare Kaufempfehlung also. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!